Meine Frau hat seit jetzt guten 10 Tagen, 14 Tagen ihre letzte Bestrahlung hinter sich. Und dann ist erstmal diese komplizierte, schwierige Therapie soweit erst einmal durch. Und wir sind sehr dankbar, dass es nicht so viele Nebenwirkungen, die es alles so geben kann und die man auch nebenbei erlebt, mit all den anderen, die parallel in diesem Dreivierteljahr ja auch mit dort dabei sind bei den Bestrahlungen, dass dies nicht so stark war und auch gerade jetzt bei dem letzten so. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und jetzt kommen noch ein bisschen nach Operationen und so etwas. Und sind auch sehr dankbar für all die, die mitgetragen haben, die mitgebetet haben, die mitgedacht haben, die mit angerufen haben. Danke. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast. Du Opferlamm des Lebens, du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Du sahst Gewalt und Polizei, du wolltest alle Menschen frei und Frieden auf der Erde, du wusstest, wie das Elend tut und wolltest alle Menschen gut, damit es schöner werde. Du warst ein Revolutionär und machtest dir das Leben schwer mit Schiebern und Gelehrten. Du hast die Freiheit stets beschützt und doch den Menschen nichts genützt. Du kamst an die Verkehrten. Du kämpftest tapfer gegen sie und gegen Staat und Industrie und die gesamte Meute, bis man an dir, weil nichts verfing, Justizmord kurzerhand beging. Es war genau wie heute. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit, trotz aller Händefalten. Du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. Das meinte Erich Kästner mit diesen Versen, die er 1967, ist schon eine ganze Weile her, für Jesus schrieb. Jesus, der ganz unterschiedlich verstanden wird, Jesus, der schon damals auch ganz unterschiedlich eingeordnet wurde. Und deshalb fragte auch Jesus seine Jünger, was meint ihr eigentlich, wer ich sei? Wer bin ich für euch? Diese Frage ist der Monatsspruch für diesen Monat September. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 16, Vers 15 finden wir diesen Vers und diese Frage und diese Situation mit seinen Jüngern. Man dachte, dass er Elia sei damals. Manche denken heute, er ist eben ein Träumer gewesen, wollte irgendwas verbessern, Idealist. Andere finden ihn fast philosophisch, als Philosophen, andere als Betrüger. Ja, damals meint man auch, der steht bestimmt im Bunde mit dem Teufel. Oder was soll er sein? Er war doch der Zimmermannssohn und war selber der Zimmermann. Mehr kann man doch von ihm nicht erwarten. Ein Lehrer. Als Lehrer bis heute für manchen wichtig, dass er sagt auch, der gar nicht als Christ lebt. Also das, was er gesagt hat, das ist schon sehr, sehr gut. Das sollte man schon lernen und wissen. Er war ein kluger Mensch, war ein Versager am Ende, war ein lieber Mensch, war er zu lieb. Ein Revolutionär, wie wir eben hier schon hörten, oder eine theologische Konstruktion, hat man da irgendeine Figur erfunden, dass man dann so einen Glauben draus gemacht hat, eine Religion? Wer bin ich? Wer ist er? Wer ist er für dich und wer ist er für mich? Ich möchte einiges aufzählen und fange mit etwas an, was jetzt nicht also mit den Ich-Bin-Worten, das könnte einem jetzt vielleicht einfallen, Jesus sagte ja von sich, ich bin das und das, sondern ich möchte mit etwas anfangen, was das Höchste ist, was das Größte ist, was zu ihm gehört und was für viele nicht so selbstverständlich ist, dass er Gott ist. Er ist Gott. Also nicht nur der Zimmermann, nicht nur der Rabbi, nicht nur der von Gott erzählt hat, sondern er ist Gott. Das fängt im Johannesevangelium ein bisschen umschrieben so an, sage ich mal, mit, da muss man erst zweimal den Satz lesen, dann merkt man das. Gott war das Wort, das am Anfang da war, und das Wort wurde Fleisch. Dann heißt es weiter, und der einzig Geborene, der Gott ist. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 1. Der in diese Welt gekommen ist, ist Gott. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass nachher im Kapitel 20, also relativ am Ende des Johannesevangeliums, es dann von Thomas so heißt, wie er vor Jesus niederkniet, als er dann doch erkennt, dass er der Auferstandene ist, mein Herr und mein Gott. So steht es da, mein Herr und mein Gott. Das wollen viele nicht so wahrhaben und das ist vielen nicht so klar, bis hin zu den Gelehrten in den Gerichten. Wir hatten solch eine Situation einmal, wo Flüchtlinge ausgefragt werden beim Gericht über ihren Glauben, wenn sie sagen, dass sie Christ eigentlich sind, und dann müssen sie Verschiedenes sagen. Und dann sagte der, ja, Jesus, der ist Gott. Und dann stand später in der Begründung, einer ablehnenden Begründung, dass derjenige nicht genug über den Glauben Bescheid wüsste, hätte gesagt, Jesus ist Gott. Dann dachte ich mir, okay, der war wahrscheinlich nie im Konfirmandenunterricht oder hatte keinen richtigen, der Richter, oder hat das falsche Buch gelesen und nicht die ganze Bibel. Im Propheten Jesaja im Kapitel 9 wird dieser Messias als dieses Kind, was da geboren wird, angekündigt als Gottheld. Da steht das Wort Gott einfach. Wer ist dieser Messias, wenn er auch Gott ist? Und dann finden wir das in den Briefen nachher wieder. Christus ist gekommen im Fleisch, der da Gott ist. Im Römerbrief, im Philipperbrief, er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Kapitel 2 und dann nochmal 1. Johannesbrief auch wieder. Er ist der wahrhaftige Gott, so ist es von Jesus gesagt. Das ist nicht ganz einfach in unserem Kopf zu sortieren, weil er war Mensch, Gott ist am Kreuz gestorben, was ist das? Und es wird uns so gehen bis zum Schluss, dass wir bestimmte Dinge nur stückweise erkennen und wir finden nicht die Mitte. Wir können uns von zwei Seiten nähern, aber wir finden nicht genau das, was es ist. Es gibt in der Natur solche Dinge, dass wir wissen, Licht hat Teilchen- und Wellencharakter und wir finden nicht die Schnittstelle. Das ist einmal so und einmal so. Und das gibt es auch noch in anderen Bereichen. Damit müssen wir leben. Aber wenn wir im Alltag damit leben, dann mögen wir im Glauben dazu auch bereit sein. Und wenn er so dieser Gott ist, ja, dann ist er auch der Schöpfer. In ihm ist alles geschaffen, durch ihn und zu ihm hin. Der Schöpfer ist auf diese Welt gekommen. Das hat er auch zwischendurch sehr deutlich gezeigt, wenn er, sein erstes Wunder war ein Schöpfungswunder, das er aus Wasser Wein gemacht hat. Kriegen wir nicht ganz so einfach hin, mal so schnell. Ich weiß nicht, ob in irgendeinem Labor das jemand nach lang hin und her könnte, aber jedenfalls nicht so. Er ist der Schöpfer. Oder er hat den Sturm einfach anhalten können, weil er der Herr über diese Natur ist, weil er der Schöpfer ist. Und er konnte Brot vermehren, Fisch vermehren, das gehört alles dazu. Und als dieser Schöpfer ist ja unter den Menschen gewesen und sie haben nicht gemerkt, dass er, der ihnen das Leben gegeben hat, unter ihnen ist. Sie waren ja ganz stolz und sagten, ja, wir sind Abrahams Kinder, du musst uns das nicht erklären, wir stammen von ihm ab, wir wissen, wo es lang geht. Und dann sagte er, ich war schon lange vor Abraham da. Was wollt ihr mir erzählen? Ich war schon da, ich habe euch mitgeschaffen. Das ist der Schöpfer. Und er ist mein Schöpfer. Egal wie ich dazu stehe, egal ob ich gläubig sein will oder nicht, er ist mein Schöpfer. Das kann ich nicht anders machen. Meine Eltern sind wunderbarerweise damit einbezogen gewesen, ja, okay. Aber dass ich lebe, er ist mein Schöpfer. Und jetzt kommt das, was ganz nah dran ist, und was ganz dicht dran gehört, dass er natürlich Gottes Sohn ist. Er ist Gottes Sohn. Bei der Verklärung ist das Bekenntnis gewesen. Das Bekenntnis, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Bei der Taufe war das dann auch schon so, bei Jesu Taufe. Hat Gott es auch noch einmal gesagt. Und dann kommen wir wieder an diese Stelle, wie passt das zusammen? Aber wir lassen es nebeneinander stehen, denn es ist sein eigenes Bekenntnis. Beim Verhör vor dem Hohen Rat wird er gefragt, bist du Gottes Sohn? Und dann sagt er, du sagst es. Da hat er das nicht theologisch auseinandergenommen und sagte, pass mal auf, ja, ich bin so Teil der Trinität und so, du musst das jetzt mal verstehen und ich bin eigentlich Gott sogar. Und hat er gesagt, ja, ich bin Gottes Sohn, hat er das so stehen lassen. Und als er dem Nikodemus das erklärt, warum er eigentlich in diese Welt gekommen ist, wie Gott dazu steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Da sprach er sich selbst auch als diesen Sohn an. Er ist Teil der Dreieinigkeit und ist trotzdem Gott selbst. Und als dieser Große, als dieser Gewaltige, möchte er mein Mitbewohner sein. Er möchte bei mir wohnen. Und vielleicht ist dieses Bild noch nicht mal ganz richtig, denn ich wohne nicht da oben und er wohnt unten, sondern er wohnt in mir, bei mir, in meiner Wohnung. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und für mich ist das was ganz, ganz Wichtiges. Er ist nicht diese Gottesfigur oder er ist jetzt, ja, okay, es gibt einen Schöpfer. Ich glaube auch, dass nicht alles von alleine sein kann. Das höre ich ja sehr häufig. Er will viel, viel näher sein. Als dieser möchte er bei mir sein, in mir wohnen, mit mir in meinem Hobbyraum sein, wo ich mein Hobby habe. Dort, wo ich meine Kasse zähle, will er mit dabei sein. Dort, wo ich meinen Alltag zu bewältigen habe, ob Küche oder Werkstatt, will er mit dabei sein. Er will mit mir wohnen. Und diese Nähe, die wird später einmal ganz deutlich werden. Im Offenbarung 21 lesen wir dann später, dass Gott unter uns wohnen möchte. Mit seiner Wohnung, mit seinem Zelt. Möchte er unter uns wohnen und sichtbarerweise dann, und jetzt möchte er schon in uns wohnen. Sehe ich dir vor der Tür und ich klopfe an, wer mir auftut, zu dem werde ich hineinkommen und bei ihm Wohnung nehmen. Und die ihn aufnahmen, die sind Gottes Kinder, die ihn aufnehmen, dass er bei mir wohnt. Ist er auch mein Mitbewohner? Ich kann es hören, ich kann es lesen, ich kann es sehr interessant finden. Ist er aber auch mein Mitbewohner? Und als dieser Mitbewohner sind wir dann plötzlich sogar noch eine Familie. Er ist nämlich mein Bruder. Mein Bruder, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, ganz nah dran. Ich habe einen großen Bruder. Ich habe sogar den größten Bruder, den man überhaupt haben kann. Ich habe einen richtig starken, großen Bruder. Das ist zwar immer ein bisschen anders so, wir haben Neffen und Nichten und so weiter und in der einen Familie, da hat immer der ältere Neffe, der hat immer dann seine kleinere Schwester um Hilfe gebeten, wenn ihm irgendwas nicht geheuer war, irgendwo auf dem Schulhof oder so. Also es kann manchmal auch andersrum sein, ich habe eine große Schwester. Nein, ich habe eine kleine Schwester, aber die ist stark. Jesus will unser Bruder sein. Und ich hoffe, Sie haben relativ gute Brudererfahrungen, nicht bloß einen nervigen kleinen Bruder oder einen großen, der immer bloß irgendwie bestimmen wollte. Ja gut, legen Sie das ein bisschen zur Seite, sondern er möchte so nah sein. So nah sein, er möchte mein Bruder sein. Blutsverwandt möchte er sein. Ich bin dein Bruder. Möchte ich ihn als meinen Bruder? Oder möchte ich ihn nur als Lehrer und dann gehe ich aus der Schule und dann lebe ich wieder ein bisschen so, okay, morgen früh habe ich wieder Schule. Oder sonntags habe ich nur Schule. Nein, mit meinem Bruder, wo ich bei den Mahlzeiten mich wieder treffe, wo ich jeden Tag eigentlich zusammen bin, ist er auch mein Bruder. Und dass das Ganze nicht nur so, wie soll ich sagen, so formal abläuft oder dass das Ganze nur diese sachlichen Dinge betrifft vielleicht oder die grundsätzlichen Dinge des Lebens, sondern auch diesen Freiraum, meine Freizeit, da wo ich einfach Freiraum habe, macht deutlich, wenn Jesus sogar sagt, ihr seid meine Freunde, ich bin euer Freund. Lukas Kapitel 12 oder Johannes Evangelium Kapitel 15, ihr seid meine Freunde, euch habe ich Freunde genannt. Das zeigt also auch da, wo ich ganz unkompliziert mit meinen Freunden unterwegs bin, wie ich sonst so bin, auch Dinge, wo ich freier vielleicht bin, da bin ich auch dabei, sagt Jesus. Da möchte ich auch dabei sein. Ich möchte nicht nur die Amtsperson sein oder ich möchte nicht nur der große Schöpfer sein, jetzt habe ich dein Leben dir gegeben und du bist dankbar dafür, sondern ich möchte mit dir auch in dieser ganzen lockeren Zeit dabei sein. Dein Freund möchte ich sein. Freunde können kommen und gehen, also manchmal noch nicht mal, weil es schlimm ist. Also es gibt Zickenkrieg und dann hat man plötzlich seine Freundin wieder nicht mehr und was weiß ich alles. So kann es sein. Oder ich habe 8 Jahre mit meinem Freund auf einer Schulbank gesessen und sind immer zur Schule gemeinsam gegangen, haben über alles geredet und so weiter. Aber nach den 8 Jahren waren wir irgendwie woanders und dann war das die Zeit. Das war eine sehr gute Zeit, aber wir wissen nur ganz wenig noch entfernt, ja, wie geht es gerade dem anderen. Freunde sind näher dran und sind dann wieder vielleicht nicht mehr so nah dran. Aber Jesus, der bleibt. Ein Freund, der bleibt. Ich habe auch einen Freund, kann man sagen. Wenn andere sagen, nein, was? Du hast noch keinen Freund. Und als dieser Freund möchte er uns führen und leiten und möchte unser guter Hirte sein. Er möchte uns dorthin führen, zur Quelle. Er möchte uns hinführen, was uns gut tut, unserer Seele, unserem Glauben, unserem Leben. Da möchte er uns hinführen. Es liegt an uns, ob wir uns hinführen lassen. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich der gute Hirte nicht endlos durch die Gegend führt, sondern es ist ein bekanntes Gebiet, durch das man immer wieder führt. Oder selbst bei den großen Herden, die ziehen jährlich hin und her und wissen immer, das ist die gleiche Wasserquelle, dort gehen wir wieder hin. Und unser Herr möchte uns eigentlich immer wieder an unsere Wasserquelle zurückführen, an sein Wort. Und kann es sein, dass wir manchmal sagen, kennen wir doch schon. Das wäre so, als ob ich, ja, ich weiß, da gibt es zu trinken was, aber ich kenne das Trinken schon, deshalb besorge ich mir jetzt keins. Ja, deshalb werde ich früh keinen Tee kochen oder Kaffee kochen, ich kenne den Kaffee schon. Ja, natürlich kenne ich Gottes Wort, aber ich brauche es immer wieder. Und der gute Hirte wird sich darum bemühen, dass wir immer wieder zur gleichen Quelle kommen, weil es keine andere Quelle gibt. Weil sie die Quelle ist, Gottes Wort. Und auch die Gemeinschaft ist solch eine Quelle. Das Gebet ist eine solche Quelle. Ich habe schon so viel gebetet, na, was soll es jetzt noch? Nein, bleib dran. Die Gemeinschaft, na, ich kenne die mittlerweile alle. Na, die einen kenne ich zu gut, hä? Oder so. Nein, ich brauche das und ich werde es spüren, wenn ich mich nicht zu dieser Quelle hinführen lasse. Und hoffentlich braucht er nicht den Hund, entschuldige bitte, der uns zwackt, der uns dahin zwackt und der uns Angst macht, ein Schaf, was einen Schreck kriegt und dann doch sich führen lässt. Hoffentlich nicht, manchmal ist es so. Aber dann ist es der gute Hirte, der uns zur Quelle hinführen möchte, der uns nicht irgendwie das Leben schwer machen möchte, sondern damit wir wieder leben und damit wir überleben. Und ist der mein guter Hirte oder finde ich es einfach idyllisch, so ein Glaubensbild nur? Und als dieser gute Hirte lässt er sogar sein Leben für mich und deshalb kommt das Nächste, was er von sich sagt oder was wir über ihn sagen können, dass er das Opferlamm ist, das Lamm Gottes, Johannes. Der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes. Da hat noch keiner gewusst, wie er sich am Golgatha eines Tages aufopfern wird. Da war noch gar keine Jüngerschaft großartig bei Jesus dabei. Er ist das Lamm Gottes. Und so ist ja auch in Jesaja angekündigt, dieser Messias, das Lamm, das sich zur Schlachtbank führen lässt, so als Opferlamm, das so. Und so wird er auch in der Ewigkeit noch sichtbar sein, als das Opferlamm. Mit Golgatha und Kreuz und Auferstehung und leeres Kreuz, jetzt ist alles vorbei. Nein, das Opferlamm wird noch auf Golgatha zu sehen sein, als Opferlamm. Auf dem Thron wird es sein. Jesus wird als das Opferlamm sichtbar sein in der Ewigkeit. Möge er auch für mich das Opferlamm sein. Es gibt so manchen, der Probleme damit hat. Gott, das kann ich nicht glauben, dass Gott das so löst. Dass der einer sterben muss, dass Blut fließen muss und so weiter. Das muss eine falsche Vorstellung sein. Das hat irgendjemand sich später ausgedacht oder was weiß ich. Oder das ist irgendwas Urstein-Mensch-ähnliches oder irgend sowas. Nein, es ist sogar so, dass in der Ewigkeit uns nochmal bestätigt wird, ja, dieses Opferlamm hat für euch sein Leben gelassen. Und somit ist er auch nur der Weg. Der Weg zum himmlischen Vater, es gibt keinen anderen. Und wir können eine ganze Menge den Weg als nächstes sehen, dann, der uns in die Ewigkeit führen möchte. Es ist ein Weg, der nicht immer so glatt läuft, der nicht immer den Schatten hat. Manchmal hat er sehr viel Sonne, es ist heiß, manchmal stolpern wir. Er ist auch das Licht, was er sagt, das Licht, das wir brauchen. Das Licht, damit wir leben können. Und er möchte unser Herz hell machen, Licht machen. Und das kann man sehen, ob ein Herz bei einem Menschen hell ist. Nicht an dem, wie viel Kraft er hat, nicht an dem, was er alles schafft. Das siehst du an seinen Augen. Die Augen sind das Fenster für unser Herz. Und das siehst du auch. Und dann spürt man das auch. Und man spürt auch, ob jemand von diesem Licht Jesu lebt. Das ist mir mein Leben lang als Christ so gegangen, dass ich das relativ schnell sehen konnte, er lebt aus dem Licht Jesu. Er ist das Brot, nicht die Hochzeitstorte, wo ich immer mal alle 2 Jahre eingeladen werde, da kann ich wieder ein Stück Hochzeitstorte essen und dann geht es mir wieder gut. Nicht diese Events sind es, sondern das täglich Brot. Das täglich Brot ist es, was uns über Wasser hält im Glauben, was uns nährt, was uns stärkt. Und wenn wir das nicht täglich, wenn wir mit Jesus nicht täglich leben, dann brauchen wir es nicht zu wundern, wenn wir ihn noch weniger verstehen. Wir verstehen ja auch sonst nicht ganz. Oder wenn uns die Lust vergeht oder wenn wir irgendwie uns ängstigen, uns geht dieses Gottvertrauen, beschwindet und so weiter. Wir brauchen es täglich. Es ist eine der tollsten, soll ich sagen, Erfindungen, nein, Eingebungen, dass der Zinzendorf damals die sogenannten täglichen Losungen drucken ließ. Eine große Hilfe, weil wir sie brauchen. Ist es nicht Herrnhuts Idee an sich, also von Zinzendorf, Psalm 1 steht es, die stetig jeden Tag über seinem Wort sitzen. Er ist der Weinstock und wir sind von ihm abhängig, wir leben von seinem Saft und wenn nicht, dann sind wir maximal noch ein paar Rosinen, die auch lecker sind, aber mehr ist es nicht. Wenn wir Früchte bringen wollen, müssen wir an ihm bleiben, müssen wir mit ihm zusammenleben. Ist er mein Weinstock? Ist er der eigentliche? Von ihm lebe ich. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er in diesem Zusammenhang. Und, oder denke ich, ich brauche noch das und das und das und das. Und so ist er das Leben. Mein Leben kommt von ihm. Und es ist mehr als nur dieses Leben. Jedes Leben, was so beginnt, ist von ihm als ein ewiges Leben gedacht. Jedes Leben, was so irdisch und so klein beginnt und so zerbrechlich auch beginnt, ist als ein ewiges Leben gedacht. Und bin ich darauf eingestellt? Wir sind auf dieser Erde, habe ich letztens gelesen, um den Himmel zu bevölkern. Das heißt, all die anderen, die um uns drumherum sind, mögen zu diesem ewigen Leben finden. Wir sind auf der Erde, um den Himmel zu bevölkern. Ein guter Satz. Und dann ist ja die Auferstehung, er kann uns ein ewiges Leben geben, ja. Und er ist der führende Kopf in einer Gemeinde, Alles, was wir tun und was wir beschließen in einer Gemeinde, das muss an ihm gemessen werden. Er entscheidet, ob es richtig ist oder nicht und nicht wir. Und ich kann nicht einfach seine Worte zur Seite legen. Und in dem Sinne ist er auch der Eckstein, auf den wir bauen. Und bei all dem zusammen sagt er dann vor Pilatus, ich bezeuge die Wahrheit. Das älteste Stück, was wir aus einem Neuen Testament haben, aus dem Neuen Testament, ist ein Stück aus dem Johannesevangelium, was wir gefunden haben aus dem Anfang, also zweites Jahrhundert. Also ist ja alles auch nur Papier oder Papyrus und irgendwann vergeht es, aber das ist das älteste Stück, was wir haben. Und das ist genau das Stück aus dem Verhör von Pilatus, wo Pilatus mit Jesus steht und wo Jesus ihm dazu sagt, ich bezeuge die Wahrheit. Und Pilatus stellt die Frage, was ist Wahrheit? Die Welt kann es nicht wissen. Die Welt irrt umher. Und heute ist das richtig und morgen ist das richtig. Wenn Sie sich nicht an dem orientieren, der der Bleibende ist und seine Wahrheit bleibt. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist er meine Wahrheit? Und dann ist er auch mein Richter eines Tages oder schon jetzt. Und es wäre gut, wenn ich mich jetzt immer darauf einstelle und mehr von ihm, dass mich an ihm ausrichte und von ihm, mich auch korrigieren lasse und auch um Vergebung bitte und so weiter. Und dann kommt das, was eigentlich ja geantwortet wurde von Petrus damals, als Jesus die Frage stellte, was denkt ihr, wer ich bin? Da sagt Petrus, du bist der Messias. Du bist der Gesalbte. Das ist die Salbung von David hier dargestellt. Und Salbung hieß Bevollmächtigung. Du bist jetzt hierfür beauftragt. Und Jesus war beauftragt, diesen Weg für uns zu gehen, aber auch zu lehren, auch Gottes Herrlichkeit zu zeigen, auch zu bestätigen Gottes Wort. Und er ist der Bevollmächtigte, dieser Beauftragte. Also in dem Begriff Christus oder Messias steckt noch nicht die Erlösung. Da muss ich sagen, er ist dieser Messias für unser ewiges Leben. Dafür ist er der Beauftragte. Messiasse und gab es auch noch andere in dem Sinne. Also ein Beauftragten des Königs hier, ist ein Gesalbter. David war ein Messias vom Begriff her. Aber nicht der Messias zum ewigen Leben. Und dass ich weiß, er ist dieser Messias für mich, ist er für mich derjenige, der von Gott beauftragt ist, hier in dieser Welt für mich den Weg zu ebnen. Es ist eine ganze Fülle, was ich über ihn sagen kann, aber so steht es im Kolosserbrief, in ihm wohnt die Fülle. Ich kann es eigentlich nicht fassen, beziehungsweise es ist zu viel, um es zu fassen und dann bin ich auch genau an der richtigen Stelle angelangt. Ich gebe ja noch das A und O, der Erste, der Letzte, der Löwe, der König, der Herr, der Priester und was man alles noch fortsetzen könnte. Ich möchte am Schluss einfach noch ein paar andere Zeilen lesen von einem Martin Guttel. Endlich einer, der sagt, selig sind die Armen und nicht, wer Geld hat, der ist glücklich. Endlich einer, der sagt, liebe deine Feinde und nicht nieder mit den Konkurrenten. Endlich einer, der sagt, selig, wenn man euch verfolgt und nicht, passt euch jeder Lage an. Endlich einer, der sagt, der Erste soll der Diener aller sein und nicht, zeige, wer du bist. Endlich einer, der sagt, was nützt es einem Menschen, wenn man die ganze Welt gewinnt und nicht, Hauptsache vorwärts kommen. Endlich einer, der sagt, wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit und nicht, wer tot ist, ist tot. Das ist Jesus. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit dem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.